Willkommen bei Konkret, dem Podcast der HeroCon. Vom Handwerker-Event des Jahres direkt in deine Ohren. Ob Digitalisierung, Fachkräftesicherung oder neue Wege der Auftragsgewinnung. Wir bringen das Handwerk mit den klügsten Köpfen der Branche zusammen. Konkret, klar, echt, handfest.
Hallo und herzlich willkommen zu Konkret, einer neuen Ausgabe vom HeroCon-Podcast. Ganz, ganz knapp vor der HeroCon. Und heute, ihr wisst, wir haben immer besondere Gäste, ist nicht nur ein Stammhörer da, sondern auch ein wirklich handwerks- und politischer Tausendsasser. Dirk Wintermann. Dirk, herzlich willkommen.
Ja, hallo Niklas. Sehr schön, dass ich mal dabei sein darf.
Ja, also ich glaube, es gibt niemanden, der thematisch also breiter aufgestellt ist und auch einfach die Sprache des Handwerks wirklich spricht, weil du bist Handwerksunternehmer, also so im Hauptberuf, führst ein Treppenbauunternehmen, mittlerweile sehr spezialisiert, blickst insgesamt auf eine Firmengeschichte von 120 Jahren inklusive ein paar Übergaben und ich sag mal Geschäftsfeldentwicklung zurück. Bist, wenn man dich nach einer ehrlichen Meinung fragt, der Letzte, der auf, ich sag mal, Floskeln setzt, sondern dann auch, dann kriegst du nordisch einfach, ja, dann die ehrliche Meinung. Und genau, ich freue mich sehr darauf, mit dir über ein paar verschiedene Themen heute zu sprechen.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe ja schon einige Podcasts gehört und bin ganz gespannt, über welche Themen wir uns jetzt gleich austauschen.
Welcher war dein Lieblingspodcast von denen, die du bisher gehört hast?
Ja, das wäre jetzt an sich, das wird deinen Gästen gar nicht so gerecht. Also, aber der letzte mit Oliver Oetgen und auch der davor mit Christoph Krause, die haben mich nochmal bestärkt, in meinem Entschluss auf jeden Fall auch die HeroCon zu besuchen. Und auch Johanna Röhe hat mich sehr abgeholt mit ihren Themen. Da freue ich mich auch schon drauf, mit ihr mal über diese Thematik zu reden. Also viele tolle Gäste bis jetzt.
Ja, also
ich freue mich, dass ich, wie gesagt, in dieser Reihe auch auftauchen darf.
Illustre Runde.
Ja.
Am Ende, genau, das Ding heißt ja konkret und du hast viele verschiedene Schritte schon hinter dich gebracht und bist auch noch mit Leib und Seele als Unternehmer dabei. Und wir haben ja mit Oliver Oetgen, du hast es gerade angesprochen, ja auch schon das Thema Nachfolge besprochen, unter anderem Nachfolge. Es gab da noch so ein paar, ich sag mal, politische und so, also auch sozialkritische Themen, die mit drin waren. Du bist ja auch, ich sag mal, politisch engagiert bist gewesen. Also ich glaube, politisch bist du immer noch höchst politisch sogar. Nur eben nicht, was jetzt, ich sag mal, aktive Politikgestaltung angeht. Aber was wäre jetzt deine These, wenn man nochmal an den Podcast anknüpft, zu sagen, vierte Generation, da sind, ich habe mal durchgezählt, mindestens 3 Übernahmen dabei gewesen, von einer zur nächsten Generation.
Ja.
Was waren für dich da die, ich sag mal, die größten Schwierigkeiten? Oder war das, wo du sagst, so, nö, also wenn jede Übergabe so läuft, dann wär super?
Naja, jetzt muss man fairerweise sagen, die ersten beiden Übergaben, die habe ich natürlich nicht erlebt, da war ich noch nicht auf der Welt. Also als mein Urgroßvater seinem Großvater und mein Großvater meinem Vater die Firma übertragen hat, wurde ich noch nicht gefragt und war noch nicht involviert. Als vor ziemlich genau 30 Jahren oder 35 Jahren, Entschuldigung, ich die Firma übernommen habe, war die Zeit auch noch eine komplett andere als jetzt. Da herrschte eigentlich eher noch so ein bisschen das Gefühl der Vorfreude. Und jetzt zur Zeit hat man ja eher leider Gottes ab und zu das Gefühl, dass der Staat einem misstraut und deswegen wird es, glaube ich, nicht einfacher, gute Nachfolgeregelungen zu finden mit Leuten, die in Firmen einsteigen. Die Frage wird sich bei mir aber demnächst auch stellen, weil aus meiner eigenen Familie die Nachfolge höchstwahrscheinlich nicht geregelt wird.
Okay, aber also ist ja super spannend. Ich meine, du bist ja jetzt auch geschätzt Anfang 50. Also jeder, der, ich sag mal, den Podcast sieht, es gibt ja eine Mischung aus Podcast und Videopodcast, der wird mir da zustimmen. Aber am Ende, du hast gerade einmal angesprochen, dass damals, als du übernommen hast, wann war das eigentlich?
Das war 1992.
1992 hat man sich noch darauf gefreut.
Naja, also ich würde, also das ist jetzt nicht so, dass jetzt hier das Gefühl vorherrschen sollte, dass man sich nicht darauf freuen sollte, eine tolle Firma zu übernehmen. Aber es war damals, wie gesagt, noch eine komplett andere Zeit mit weniger Bürokratie und man hatte ein bisschen mehr Beinfreiheit und Spielraum, sich selbst quasi einzubringen und zu verwirklichen.
Du hast ja, du weißt ja, unser Podcast heißt Konkret. Was hat sich dann in den letzten 92, hattest du gesagt, ne? In den letzten 34 Jahren verändert, sodass man sagt, okay, das sind jetzt wirklich einfach, ich meine, man redet viel über Bürokratie als Beispiel, aber was sind so konkret drei Punkte, wo du sagst, so, boah, das, da gehst du lieber zum Zahnarzt, als ja, das mitzumachen?
Ja, also erstmal, ich bin mit Leib und Seele ein Unternehmer und werde es auch bleiben und finde das immer noch mit dem geilsten Job der Welt, dass man selbstständig ist. Aber ich sag mal, vor fast 35 Jahren, wie gesagt, als ich die Firma übernommen habe, gab es hier bei uns in der Gemeinde noch 14 Tischlereien in unserer ganzen Gemeinde. Die waren alle relativ klein, breit aufgestellt und haben fast alles angeboten. Jetzt gibt es bei uns in der Gemeinde noch 2 Einzelkämpfer und unsere Firma. Das ist das, was übergeblieben ist. Das ist die Tendenz, die in eigentlich vielen Bereichen so ist. Entweder du wirst größer, besser, schneller, höher, weiter und musst dich mit Dingen wie Sicherheitsbeauftragter, Brandschutz, Bürokratie und anderen Dingen beschäftigen. Oder du verschwindest leider am Markt. Das ist leider die Tendenz. Sei es jetzt in der Landwirtschaft oder im Handwerk oder auch in der Gastronomie gibt es überall das Problem, dass die Firmen nicht mehr werden und die Vorgaben immer größer und die Hürden immer höher und die Bürokratie, wie gesagt, auch. Aber es hilft ja auch nicht rumzuheulen, da muss man durch, da muss man mitmachen und das Beste draus machen und das machen wir.
Ja, ich habe ja in den, also in den Podcasts auch, also den vorherigen Podcast habe ich relativ häufig auch gefragt, so was müsste sich denn politisch ändern oder was sind so wirklich konkrete Themen, wo du sagst, okay, dann macht es wieder Spaß. Ich meine, das sind ja teilweise sehr komplexe Themen. Ich fand es besonders eindrucksvoll zum Beispiel bei Johanna im Podcast, wo es dann auch darum geht, okay, es gibt eine Umlage, das kostet irgendwie einen Zehner im Monat für jedes Unternehmen und jetzt das ganze Problem gelöst. Und es passiert trotzdem nicht, weil die einen sagen, ist Bundesaufgabe, die anderen sagen, ist Steuer, die anderen sagen, ist Land, die anderen sagen, ist eigentlich nur fachlich, müsste das Handwerk selber regeln. Hättest du in 2, 3 Sätzen eine einfache Antwort, wo du sagst, okay, wenn du jetzt, normalerweise stelle ich die Frage später, aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, einen Tag, ein Jahr, so lange wie es eben bräuchte, Minister für Handwerk wärst, was würdest du als erstes angehen?
Naja, also da muss ich zum Beispiel schon sagen, dass der Punkt von Johanna, der war mir vorher selber auch gar nicht so klar. Und als ich mir diese Thematik angehört habe, ist mir eigentlich nochmal so richtig klar geworden, dass auch meine Frau, als sie schwanger war, die hat nämlich auch einen eigenen Handwerksbereich, ein Kosmetikinstitut, dass auch sie eigentlich im Großen und Ganzen vor dieser Problematik stand und wir das natürlich zusammen aufgefangen haben. Aber wenn da jemand alleine vor dieser Aufgabe steht, wird die Luft ganz schnell ganz dünn. Ich persönlich würde mir in allen Bereichen wünschen, dass wir Fachleute an den entscheidenden Stellen in den Regierungen und in den Ministerien installieren können. Das wäre eigentlich das, was ich mir generell wünsche, damit die Leute, die die Dinge anschieben und entscheiden, auch wirklich vom Fach sind und wissen, worum es eigentlich geht. Das ist so das Erste, was mir eigentlich auffällt, dass man oft das Gefühl hat, dass es mittlerweile relativ viele Menschen in der Politik gibt, die das alles nicht von der Pike auf gelernt haben, sondern ja, teilweise Laiendarsteller dabei sind in diesen Bereichen.
Ja, da gibt es ja mit Martin Sonneborn jemanden, der auch gerade im EU-Parlament seine Reden gerne beendet mit dem Satz, Europa nicht den Laien überlassen, wegen unserer EU-Kommissionspräsidentin. Aber gut, das ist natürlich auch dann sehr polemisch und auch nicht besonders konstruktiv. Ich habe auf der OMR in Hamburg einen Vortrag gehört von unserem Digitalminister, der tatsächlich, glaube ich, das Kriterium erfüllt, wo du sagst, okay, davon könnte man mehr brauchen. der nämlich einfach bisher einfach nur Konzerne und Unternehmen gelenkt hat. Und das, er ist nicht mal im Bundestag gewählt worden, sondern einfach ein Mensch, der halt schon häufig Digitalisierungsprojekte vorangetrieben hat und einfach mit dem ganzen politischen, mit den Küngeleien ist auch schon wieder, hat so eine Tendenz. Aber ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass viele Menschen, die in der Politik, wenn sie in Positionen ankommen, in denen sie was entscheiden dürfen, nicht mehr mit den gleichen Ambitionen oder mit den gleichen Werten dort sind, wie damals, als sie angetreten sind. Weil es ja auch gerade parteipolitisch ein sehr weiter Prozess ist, zu sagen, ja, es muss alles mehrheitsfähig sein. So funktioniert Demokratie auch innerhalb von einer Partei. Aber gerade auch in Parteien ist es ja so, dass manchmal Menschen, die eine Meinung haben und andere Themen da nicht vertreten, einfach gar keine Chance haben, da voranzukommen. Ist der Grund der Demokratie, aber das ist halt die Frage, braucht es diese Quereinsteiger immer mehr oder siehst du in der aktuellen Parteienlandschaft gerade auch Richtung Handwerk? Hast du da Hoffnung, dass sich da in dem jetzigen System was ändert?
Nee, das ist ja genau das Problem, dass sich gerade bei den etablierten Parteien Strukturen entwickelt haben, gerade in den letzten Jahrzehnten, die an sich verhindern, dass Quereinsteiger, die vielleicht aus der freien Wirtschaft kommen und dann noch in der Politik ihre Duftnote setzen wollen, dass die gar keine Chance bekommen, da einzusteigen. Die meisten Politiker, die wir kennen, sind in der Regel schon in sehr jungen Jahren, haben die sich dazu entschlossen, in die Politik zu gehen. Und das merkt man eben dann am Ende des Tages auch. Also ich würde mir eher wünschen, dass wir viel mehr Quereinsteiger und Seiteneinsteiger haben. Und wie gesagt, es gibt auch ja durchaus die Möglichkeit, dass unser Parlament eine Regierung mit den Rahmenbedingungen beauftragt und dann Fachleute in der Regierung das Sagen bekommen. Aber da sehe ich uns noch sehr weit von entfernt.
Ja, es sind wahrscheinlich zu viele Befindlichkeiten von den Menschen, die schon sehr lange auf dem Weg sind.
Die alle auf diese Posten fokussiert sind und die gerne haben.
Du hattest in einem Gespräch, ich weiß gar nicht, also das haben wir nicht heute zum ersten Mal besprochen, gesagt, okay, eigentlich müsste man mal eine neue Partei gründen. So eine Partei für Handwerk, / Mittelstand, die wirklich einfach sagt, also, und ich fand vor allem die Herleitung so interessant. Vielleicht magst du das nochmal teilen. Wie hoch ist das Potenzial von einer Partei, gewählt zu werden, wenn jeder, der einfach einen Handwerker in der Familie hat, sich davon angesprochen fühlt? Das ist ja eine Riesenzahl.
Ja, das wird sicherlich um die 5 Millionen sein und je nachdem, wie man das sich noch genauer anguckt, ist vielleicht auch noch viel mehr.
Genau, wir haben 5 Millionen Handwerker ungefähr in Deutschland, ich glaube sogar 5,5, wenn man alle Gewerke mit dazu nimmt. Und genau. Ich meine, die haben ja Familien.
Die haben Familien, die haben Verwandtschaft und ich denke schon, dass da Potenzial wäre. Früher gab es das Potenzial mal bei der FDP, aber die haben leider Gottes auch überhaupt keine Handwerker mehr in entscheidenden Positionen und ich sag mal, der Druck auch in anderen Ländern auf die politische Landschaft war irgendwann so groß, dass sich neue Parteien entwickeln und vielleicht ist der Druck irgendwann bei uns auch mal so groß, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, außer die falsche Partei zu wählen, wenn einem irgendwas nicht passt.
Ja, genau. Also ich meine, nur weil Alternative irgendwo drinsteht, ja, also am Ende, das muss ja jeder selber wissen, was er wählt, aber die Diskussion, und da ist, glaube ich, der Austausch auch mit Meinungen interessant, die nicht der eigenen entsprechen. Ich glaube, dass das Schweigen oder nicht drüber reden ist ja selten eine Teil der Lösung, sondern am Ende, es hat ja einen Grund, warum die politische Landschaft im Moment so aussieht, wie sie aussieht. Da scheinen sich einige ein bisschen missverstanden zu fühlen. Und auch gerade, das finde ich so interessant. Also ich komme ja aus dem Ruhrpott, bin grundsätzlich ein Mensch, der sich doch sehr stark für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Und einfach, ich weiß nicht genau, ob die SPD verstanden hat, dass wenn man den Mindestlohn anhebt, dass das auch Konsequenzen hat für alles, was danach passiert, gerade im Handwerk. Lohnabstandsgebot und so weiter, das sind ja, bei manchen Themen habe ich das Gefühl, da fehlt entweder das Verständnis oder man möchte das so nicht sehen. Und auch da, ich meine, am Ende gibt es ja Arbeiterparteien, die sich einsetzen für die Belange von Menschen, die arbeiten. Und weiß ich nicht, ob das immer so gegeben ist.
Ja, aber ich denke mal, das wäre wirklich ein eigener Podcast, wenn wir jetzt über diese ganzen Dinge reden wollen.
Ja, das ist mit Sicherheit so. Aber trotz alledem, wenn du jetzt sagst, man bräuchte eine Handwerkerpartei, wie würdest du die aufbauen?
Ah, da habe ich mir noch keinen großen Kopf drum gemacht. Also das Erste wäre vielleicht mal, dass man sich mit ein paar Leuten trifft und mal eine Strategie entwickelt. Aber
das machen wir jetzt nicht im Podcast, sagst du?
Nein. Ich würde mal sagen, wir wollen ja konkret werden und über HeroCon und andere Dinge reden.
Genau, wir kommen jetzt auch wieder von der, ich sag mal, etwas abgehobenen Metaebene zurück. Konkret in den Norden der Republik zu deinem Unternehmen. Genau, 120 Jahre Firmengeschichte hattest du schon erwähnt. Du bist jetzt seit 34 Jahren am Ruder. Was sind so die größten Entwicklungsschritte? Also am Ende, also zu Beginn war es ja, hast du gesagt, Tischlerei, jetzt sehr, sehr spezialisiert auf Treppenbau. Wie war so die Reise? Das ist vielleicht auch nochmal für alle, die zuhören, spannend.
Ja, also ich sag mal, vierte Generation klingt ja erstmal bombastisch. Zur Wahrheit gehört, wir sind vier Generationen in der Holzverarbeitung tätig. Mein Urgroßvater und mein Großvater, die hatten eine Stellmacherei neben ihrer Landwirtschaft. Stellmacherei ist Holzfuhrwerke, Kutschen und Ähnliches zu bauen, für die, die es nicht wissen. Und das war natürlich irgendwann kein zukunftsträchtiger Bereich mehr. Und da hat sich dann mein Vater in der dritten Generation entschieden, zu sagen, die Holzverarbeitung ist toll, aber wir machen Tischlerei, hat dann Tischler gelernt, hat dann früher alles angeboten, was ein Tischler so gemacht hat, hat dann in den 70er Jahren als einer der wirklich ersten Tischler angefangen, Plastikfenster, haben sie damals gesagt, zu bauen. Also er kam auf die Schnapsidee, in Anführungsstrichen, laut einiger Handwerkskollegen, aus Plastikfenster zu bauen. Das war damals quasi was Ungeheuerliches, das konnte sich kaum jemand vorstellen. Und heutzutage weiß man, was daraus geworden ist. Und was ich eigentlich immer, seitdem ich schon als Kind in der Firma mitgeholfen habe, erlebt habe, ist eigentlich, dass Veränderungen völlig normal sind. Und als ich in die Firma eingestiegen bin, haben wir uns als zweites Standbein dann den Holztreppenbau aufgebaut und sind bei der Treppenmeistergemeinschaft eingestiegen. Den Bereich habe ich dann übernommen und dann wurde das im Holztreppenbau quasi immer mehr. Dann kam irgendwann die Frage, wir müssen uns entscheiden für ein Produkt. Das haben wir dann auch getan. Das war damals auch genau die richtige Entscheidung. Dann gab es 2007, 2008 schon mal die Finanzkrise. Da haben wir uns ein bisschen breiter aufgestellt und noch Innentüren mit dazu genommen als Handelsware und Montageelemente. Und habe dann jetzt vor 2 Jahren nochmal einen Rieseneinbruch erlebt in der Nachfrage nach Holztreppen, die wiederum dazu geführt haben, dass wir bei uns in der Firma alles mal auf den Kopf gestellt haben und alles in Frage gestellt haben und haben uns jetzt wiederum neu und breit aufgestellt, haben den Altbausektor mehr in den Fokus genommen und zusätzlich zu Treppen jetzt auch noch maßgefertigte Einbauschränke mit ins Programm aufgenommen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man immer seine Mitarbeiter dementsprechend mitnehmen muss, sie davon überzeugen muss von dem Weg. Und das sind eigentlich so die Dinge, die ich in den letzten 34 Jahren für mich so mitgenommen habe und gelernt habe. Handwerk heißt immer nach vorne gucken, innovativ sein, Veränderungen nicht nur ertragen, sondern quasi ermöglichen und sogar forcieren und dann die Mitarbeiter mitnehmen und dann hat man viel Spaß an der Arbeit und ist für die Zukunft oft dann nach einer Krise besser aufgestellt als vorher.
Ja. Du hast also sehr, sehr vieles, wo ich still mit dem Kopf nicke. Du hattest ja gesagt, lass ein bisschen über Handwerk und auch die HeroCon sprechen. Wir haben ja bei der HeroCon 3 Fokusthemen. Automation, KI, das ganze Thema Wachstum, Mischung aus Marketing und Vertrieb und eben das Thema Zukunftskräfte, wie binde ich Talente, wie werde ich zur Arbeitgebermarke und wie finde ich die Talente. Ich würde gerne auf die drei Punkte mal eingehen, weil du bist ja waschechter Unternehmer. Kann man sagen, welches ist das wichtigste Thema oder laufen alle Themen für dich parallel nebenher und du sagst, okay, es ist eigentlich alles spannend, weil, genau, also Frage beendet.
Also die Themen, die sind alle spannend, weil das eine ja auch immer das andere bedingt. Also wenn ich mich in Dingen gut aufstellen will, geht das nur, wenn ich Nachwuchskräfte generiere und die ausbilde für die Dinge, die für die Zukunft wichtig sind. Für mich ist das alles entscheidende Thema, aber eigentlich das Thema Führung. Wie führe ich eigentlich eine Firma, damit genau diese Punkte, die Thema auf der HeroCon sind, auch in der Firma eine Akzeptanz finden und von allen zusammen auch getragen werden. Also das ist eigentlich immer für mich die allergrößte Prämisse ist, dass es ja nichts hilft, wenn ich von irgendwelchen Dingen überzeugt bin, sondern ich muss ja auch immer gucken, dass ich zusammen mit meinem Team davon überzeugt bin. Und dann ist es auch viel leichter, KI, Automation, Nachwuchskräftegewinnung, das kommt dann alles im Nachgang quasi fast als Beifang mit dazu.
Ja, also spannende These, jetzt wäre jetzt so eine typische konkrete Nachfrage. Wie führst du? Also was ist dein Führungsstil? Was macht oder wo legst du besonders Wert drauf?
Also ich habe irgendwann mal ein Grundvertrauen in alle meine Mitarbeiter entwickelt. Und vielleicht ist das auch meiner eigenen Faulheit geschuldet. Es gibt so einen blöden Spruch, der klingt erst ein bisschen komisch. Nichts gibt einem so viel Kraft wie Arbeit, die ein anderer schafft. Aber das heißt an sich, dass ich eigentlich jedem, der bei mir in der Firma arbeitet, auch zubillige, dass er will und kann und ein positives Mindset erstmal generell hat. Und da bin ich natürlich auch ein, zwei, dreimal enttäuscht worden, aber ich bin viel öfter positiv überrascht worden, wenn ich einfach gesagt habe, Jungs, wir haben was wir machen wollen, wer hat Lust, wer hat Bock und wir machen das einfach. Und Führung heißt für mich in erster Linie, andere Menschen auch zu lassen. Beim Fußball würde man sagen, es ist nicht wichtig, wie viele Tore ich schieße, sondern an sich, wie viele Tore ich ermögliche. Darum geht es eigentlich. Also, dass man einfach seinen Mitarbeitern Zutrauen und Vertrauen entgegenbringt, damit sie ihren Job super machen können. Und da bin ich sehr gut mitgefahren. Und das würde ich mal so als Überschrift über alles stellen wollen.
Das heißt, kurz zusammengefasst, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwo habe ich mal gehört, wer ein Orchester dirigiert, muss andere spielen lassen.
Genau.
Und siehst du, das sehen jetzt vielleicht einige Menschen nicht, aber die meisten Menschen wissen, ich habe eine gewisse Affinität zum Fußball. Die HeroCon findet auch in einem Stadion statt, das in Dortmund steht. Und in einem Bildausschnitt bei mir, da wo das Trikot im Rahmen hängt, habe ich eine kleine, ein weiteres Deko-Element zugehangen oder hingehängt. Würdest du sagen, dass ein guter Unternehmer so ein bisschen die Trainerrolle innehat in einem Unternehmen?
Der ist quasi auf jeden Fall Trainer und gleichzeitig auch noch Kaderplaner. Also ich sag mal, der muss die Spielidee entwickeln mit seinen Führungsspielern, also Führungskräften. Und muss dann natürlich auch gucken, dass der ganze Kader dementsprechend auch so aufgestellt ist, dass die alle zusammen auch gut funktionieren. Aber das ist an sich, ist das genau die Aufgabe eines Unternehmers, ist eigentlich am Spielfeldrand zu stehen und zu gucken, wie es läuft und punktuell einzugreifen. Natürlich hat das auch immer ein bisschen was mit einer Größe einer Firma zu tun. Ne? Man muss auch die Chance haben, wie man so salopp sagt, nicht in der Firma zu arbeiten, sondern an der Firma zu arbeiten. Na, und das ist es eigentlich letztendlich, wenn ich Trainer bin, dann kann ich in dem Augenblick, wo das Spiel angepfiffen wird, nur noch punktuell eingreifen. Aber ich kann das Tor nicht mehr selber schießen. Und das ist eigentlich Aufgabe, dass wir als Unternehmer ermöglichen, dass unsere Leute selbstständig das Spiel lesen, erkennen und die Tore schießen. Darum geht es an sich, egal ob beim Fußball oder eben auch bei der Arbeit.
Wie ist das bei dir? Also ihr habt seit um die knapp 40 Leute.
Ja.
Ihr habt, also es gibt ja auch, wir haben ja verschiedene Menschen, die im Handwerk unterwegs sind und die auch sagen, pass auf, du musst dein Unternehmen so aufstellen, dass ich auch 4 Wochen in den Urlaub fahren kann und ohne, dass jeden Tag dein Telefon irgendwie 12-mal klingelt. Was hat bei euch, also erste Frage, ist das bei dir auch so? Also kannst du das? Und B, dann nehme ich schon mal ein bisschen was vorweg, wie bist du zu dem Punkt gekommen?
Ja, du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, dass ich ja neben meiner unternehmerischen Tätigkeit auch viele andere Dinge noch gemacht habe oder auch mache. Und das funktioniert, wie gesagt, nur, wenn man ein super Team hat, das einem auch den Rücken frei hält. Und das bedeutet eben, man kann 3 Wochen in Urlaub fahren oder man kann eben auch ehrenamtliche Tätigkeiten wahrnehmen, ob es jetzt in der Erinnerung ist, im Vorstand oder in der Politik oder in anderen Bereichen. Dazu gehört quasi, dass man auch loslassen kann. Und dass die Mitarbeiter auch Dinge selber entscheiden. Nur dann kann ich auch wochenlang wegfahren oder auch mal ausfallen.
Ja.
Ich will jetzt nicht so tun, als wenn wir nicht auch Baustellen haben. Also was ich sicherlich noch nicht top organisiert habe, ist, wenn ich wirklich mal ganz lange ausfallen würde. Da arbeiten wir dran und
Hast du so einen Notfallkoffer?
Der ist noch nicht fertig, sagen wir es mal so. Da fällt auch dann mal immer wieder ein Werkzeugteil raus. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine langfristige Erkrankung einer Führungskraft. Da muss man wieder neu denken, aber im Großen und Ganzen denke ich mal, kann ich sagen, dass ich beruhigt auch mich um andere Dinge kümmern kann, ohne Angst haben zu müssen, dass hier das Chaos ausbricht.
Ja. Ich hab dich, glaube ich, einmal gefragt, wie viele Stunden dein Tag hat, weil es schon wirklich einfach, du machst wirklich viele Dinge zeitgleich und du hast auch gesagt, und andere Dinge ehrenamtlich. Genau, für die, die es nicht sehen können, es hängt ein, über meinem wunderschönen Dortmund-Trikot hängt ein Schal von SV Werder Bremen. Magst du einmal vielleicht ganz kurz, also der ist jetzt nicht, weil ich ein zweites riesen grün-weißes Herz gewachsen bekommen habe, aber das war ein kleiner Gruß von der Einladung von dir. Du hast eine spezielle Verbindung zu Werder Bremen. Also ich würde sagen, eine noch sehr, sehr viel engere, als ich sie nach Dortmund habe. Du bist quasi ehemaliges Mitglied im Aufsichtsrat von Werder. Wie bist du da reingekommen? Ich habe noch ein paar Fragen dazu. Aber der erste Weg ist, neben der Lokalpolitik, der Handwerkspolitik, hast du auch gesagt, okay, wenn man Dinge verändern möchte, dann muss man mit anpacken. Ich glaube, meine Oma hat immer gesagt, so, es gibt nichts Gutes, sei denn du tust es. Dementsprechend, genau, erster Punkt, so neben Unternehmertum und so weiter, wie viel Zeit frisst das, wie kommt man da rein, was kannst du tatsächlich verändern?
Also du redest jetzt aktuell von der ehemaligen Aufsichtsrattätigkeit bei Werder.
Ja, auch noch nicht also so lange zurückliegt, also das ist jetzt ja nicht, wo du sagst, okay, das hast du 1996 mal gemacht, sondern...
Nein, und ich bin ja auch noch stellvertretender Vorsitzender im Stiftungsrat und da hatten wir Freitag auch gerade einen langen Workshop und so. Also ich bin immer noch in der Werder-Welt involviert und mache das auch super gerne. Ich bin an sich, seitdem ich 18 bin, ehrenamtlich tätig. Das fing hier beim heimischen Sportverein an und hat sich die letzten Jahrzehnte auch dahin entwickelt, dass ich erst hier schon Vorsitzender des TSV Großenkneten war. Und als dann Werder Bremen vor ein paar Jahren abgestiegen ist, wurde ich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in den Aufsichtsrat mich wählen zu lassen. Ein paar Menschen haben mir da zu geraten und mir Mut gemacht. Und dann habe ich mich quasi einer Wahl gestellt, auf der ich auch gewählt worden bin und habe dann 4 Jahre im Aufsichtsrat sehr gerne Dinge mit angeschoben und wir sind auch Gott sei Dank gleich wieder aufgestiegen nach dem Abstieg, haben einige Dinge verändert, haben die Struktur des Vereins neu aufgestellt, haben Investoren mit reingenommen, haben jetzt viel Geld nehmen wir gerade in die Hand, um Nachwuchsleistungszentrum und Campus und den Frauenfußball nach vorne zu bringen. Da habe ich sicherlich meinen Teil mit zugetan. Aber die Amtszeit ist jetzt geendet im Winter. Und jetzt bin ich quasi wieder normaler Werder-Fan. Bin immer noch bei jedem Spiel da. Wir haben uns ja auch zusammen ein Spiel angeguckt. Und ich habe sehr viele Dinge in diesen Jahren im Aufsichtsrat fachlich und menschlich und auch kommunikativ gelernt. Gute Dinge, schlechte Dinge, wie das so ist. Der Bundesliga-Fußball ist nicht nur, also ist auch nicht wie die Politik, ist nicht frei von Eitelkeiten und Machtkämpfen. Aber ansonsten muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht und mich persönlich auch weitergebracht.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also viele der Dinge, die du gerade gesagt hast, sowohl von Eitelkeiten als auch, ich sag mal, gewissen Menschen, die ja die Machtposition, die sie dann haben, zu schätzen wissen. Was ich aber super spannend finde, und wir hatten ja gerade schon mal so die Verbindung zwischen oder Parallelen gezogen zwischen Unternehmertum und welche Rollen bist du dann im Fußballverein. Du hast gerade gesagt, du hattest die Möglichkeit, vor allem das ganze Thema Nachwuchs, Leistungszentrum voranzubringen, auch Frauenfußball, das grundsätzlich das Thema Nachwuchs und Planung im Allgemeinen. Ich glaube, oder du bist ja auch in Erinnerung aktiv, sagtest du, was müsste im Handwerk passieren, dass du ähnliche Dinge verändern kannst, wie du es jetzt zum Beispiel bei einem Fußballleistungszentrum tust für einen Verein? Kann man da auch was übertragen, zu sagen, okay, die und die Schritte müsste man jetzt konkret angehen, damit mehr junge Menschen ins Handwerk gehen wollen?
Nee, also erstmal finde ich, sollten wir viel selbstbewusster und offensiver den Leuten mal ganz klar zeigen, dass Handwerk wirklich super cooler Beruf ist, der sich, finde ich, in den letzten Jahren extrem positiv weiterentwickelt hat, auch schon in der Außenwahrnehmung. Und das ist mir zum Beispiel auch nochmal so ganz klar geworden bei dem Podcast mit Christoph Krause, der auch, und da bin ich 100% bei ihm, ganz klar gesagt hat, wer es schafft im Handwerk, die neuen Möglichkeiten der KI, der Digitalisierung und der ganzen Transformation, wie man so schön sagt, die nötig ist, offensiv anzugehen und das zu verbinden mit den Stärken des Handwerks, der wird eine gute, goldene Zukunft vor sich haben. Und Handwerk hat goldenen Boden, finde ich, gilt quasi noch mehr als früher. Wenn man sich auf Veränderungen einlässt und da Lust zu hat, dann wird sich gerade im Handwerk, denke ich mal, die nächsten Jahre vieles gut entwickeln. Wir werden sicherlich einige Firmen verlieren, aber das war schon immer so und dafür kommen andere neu wieder. Auch die Firma Hero gab es ja vor ein paar Jahren noch nicht. Also das ist ganz normal. Aber was ich gelernt habe, ist eigentlich, dass man mutig sein muss und immer die Chancen sehen muss und nicht die Risiken. Da war ich nicht immer mit allen einer Meinung, aber ich bin generell eher ein sehr positiver Mensch und bei mir ist das Glas immer eher voll als leer. Und ich persönlich muss sagen, seitdem wir bei uns zum Beispiel mit der Schule hier aus unserer Gemeinde eine engere Zusammenarbeit haben, haben wir auch überhaupt kein Problem mehr, unsere Lehrstellen zu besetzen, weil wir den Kids und den Eltern an sich auch zeigen, Handwerk ist schon cool, aber da können wir noch viel mehr dran arbeiten. Und da würde ich mir wünschen, dass wir im Handwerk auch noch mehr alle an einen Strang ziehen und unsere, sag ich jetzt mal, auch politische Macht, die wir eigentlich haben, auch irgendwann mal bündeln und nutzen. Also wenn die Landwirte, die nur einen Bruchteil des Bruttoinlandsproduktes beisteuern, wie das Handwerk, wenn denen irgendwas wichtig ist, dann wissen die schon, wie sie Aufmerksamkeit erregen.
Was würdest du vorschlagen, wie es das Handwerk macht? Ich meine, in der Struktur ist es ja schon wahnsinnig zersplittert. Ich habe schon ein paar Mal gehört, irgendwie, weiß ich nicht, über 50 Handwerkskammern, nochmal Faktor X Kreishandwerkerschaften, Innungen, wenn man die alle mal zusammentut und ich sag mal alle Geschäftsführer, Hauptgeschäftsführer, also Hauptgeschäftsführer, Stellvertreter, Obermeister, stellvertretende Obermeister zusammennimmt, hast du weit über 20.000 Leute in Deutschland. Wie bündelst du das effektiv?
Ja, das ist natürlich, ich sag jetzt mal, das fängt mit einem guten, starken Mann an. Ich persönlich muss sagen, den Jörg Dietrich, den nehme ich auch als stark war. Früher wusste eigentlich niemand, wer ZDH-Generalsekretär ist und Vorsitzender. Und also der macht seinen Job schon sehr gut, aber wir können im Kleinen, also das fängt schon mit Messen in den Schulen an und dass wir uns auch in den Bereichen, die wichtig sind, auch trauen, mal Meinung zu sagen. Dass wir auch Politiker in unsere Firmen einladen und auch ganz klar Dinge benennen, die falsch laufen. Wir können viel selbstbewusster sein, weil ich sag mal, die staatliche Industriepolitik wird sicherlich nicht dazu führen, dass wir im Handwerk gesehen werden. Da müssen wir schon selber für sorgen und dafür müssen wir ein bisschen lauter werden.
Ja, bin ich komplett bei dir, gerade was das Thema Nachwuchs angeht. Ich meine, wir haben jetzt, und dazu, da würde ich jetzt so langsam den Bogen mal nochmal zur HeroCon schlagen. Eines der Themen, oder grundsätzlich der Themen ist ja, dass wir sagen, wir wollen aus den Impulsen auch ins Handeln kommen. Und eine der Themen, die sich jetzt bei uns ja verändert haben, ist eben, dass wir die, ja, eine eigene Azubi-Messe ins Leben gerufen haben, weil es eben hieß, ja, wir reden immer so viel darüber, dass wir Fachkräftemangel haben, aber dann wirklich, wie kommt man an die jungen Leute ran? Ich meine, du hast jetzt gesagt, okay, mach eine Kooperation mit der Schule. Ist das eigens initiiert von euch oder ist das wirklich einfach weiß nicht, von der Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft eine allgemeine Kooperation?
Nee, das ist jetzt quasi von den regionalen Firmen der Gemeinde Großenkneten und den Schulen. Wir haben schon seit Jahren einen runden Tisch mal ins Leben gebracht und treffen uns da schon seit Jahren und daraus hat sich immer mehr eine Zusammenarbeit entwickelt und daneben auch Ideen, wie kommen die Firmen auch mal in die Schule oder wie kommen viel mehr Schüler in die Firmen. Wir arbeiten allerdings auch mit der Handwerkskammer und mit der Kreishandwerkerschaft mit den Messen in Oldenburg zusammen und schicken wir unsere Auszubildenden auch zur Vokatium und zu anderen Dingen hin. Also wir müssen einfach für uns Werbung machen, weil ja, vielen Kindern ist es nicht klar, aber vor allen Dingen auch vielen Eltern ist es auch gar nicht klar, wie sich das Handwerk eigentlich in den letzten Jahren entwickelt und auch verändert hat. Und dafür müssen wir lauter werden und mutiger werden und vielleicht auch mal kreativer werden. Und da ist die HeroCon sicherlich ein sehr guter Anlaufpunkt. Und ich hoffe, dass ja sich in den nächsten Jahren da ein Event entwickelt, das immer mehr Aufmerksamkeit generiert, weil das ist, wie gesagt, das, was ich glaube, was wir brauchen im Handwerk, ist viel mehr Öffentlichkeit.
Ja, ja, vor allem auch dieser Ruf weg von, okay, wenn es mit dem Studium nicht klappt, dann mache ich halt eine Ausbildung.
Ja, genau andersrum.
Ich glaube, dass genau sich das tendenziell, dass sich das Pendel dann in die eine Richtung ausrichten wird. Ich hatte vor ein paar Minuten, vor 20 wahrscheinlich ungefähr, schon mal gefragt, wir haben die drei Themengebiete mit Automation, KI, Wachstum und Zukunftskräften. Worauf freust du dich am meisten? Oder was ist bei dir Betrieb, das, wo du sagst, da das interessiert dich einfach aus der Brille am meisten?
Naja gut, also ich sag mal, schon allein als Fußballer freue ich mich natürlich auf Oli Kahn. Aber wo ich mich wirklich am meisten drauf freue, ist, dass ich mir eigentlich sicher bin. Also ich war letztes Jahr nicht auf der HeroCon, da war mein Vertriebsleiter da und hat nur Positives berichtet. Worauf ich mich freue, ist, dass man sich hauptsächlich mit positiven Menschen, die ein positives Mindset haben, auf einem Event trifft. Und weil ich mir sicher bin, dass nur die, die Bock haben, Zukunft zu gestalten, sich auf den Weg machen werden nach Dortmund zur HeroCon. Und das ist auch eins, was ich schon in meinen Jahrzehnten jetzt gelernt habe, ist, dass es extrem wichtig ist, sich mit Menschen zu umgeben, die positiv sind. Weil das strahlt auch immer auf einen selber ab und gibt einem Kraft, Dinge anzuschieben, die für die Zukunft wichtig sind. Und ich freue mich eigentlich auf ein Event, wo ich glaube, dass am Ende des Tages alle nach Hause gehen und sagen, ey geil, ich habe hier so viele tolle neue Sachen gehört und gelernt und habe ein positives Mindset und fahre nach Hause und schieb wieder Dinge an und habe Kraft dafür getankt. Das ist eigentlich das, worauf ich mich, was ich erwarte von der HeroCon und worauf ich mich freue.
Also ja, ich habe da wirklich wenig hinzuzufügen. Ich hoffe, dass wir deine Erwartungen erfüllen können. Aber am Ende ist das in dem Sinne auch die Erwartung an uns selbst, weil genau dafür treten wir an. Im letzten Jahr war es auch, du hattest es auch gesagt, es gibt Events, da wird dann sich, weiß ich nicht, stundenlang darüber beklagt, dass alles mit der Bürokratie so fürchterlich ist. Ja, mag ja sein, aber das, ja, das Jammern ist ein bisschen wie Schaukeln. Du bist beschäftigt, aber du kommst nicht voran. Dementsprechend, genau, dann lieber hinzugehen und sagen, ja, müsste sich ändern, aber damit es das kleinste Übel ist, machen wir das so und so und so. Und deswegen, genau, stört uns das ein bisschen weniger als vielleicht vorher noch. Und da ist es genau das, was wir erreichen wollen. Die Leute, die Lust haben, was zu verändern und Einsicht oder die Erkenntnis, dass man was ändern muss, ist ja schon meistens der erste Weg zur Besserung. Also wir wollen niemanden bekehren, sondern eine offene Plattform bilden, haben ja deutlich über 40 Partner in diesem Jahr mit dabei, die auch verstanden haben, wir sind keine Messe, sondern eine Austauschplattform, wo es darum geht, aus sehr guten Handwerkern noch bessere Unternehmer zu machen. Egal in welcher Phase du dich gerade befindest, das kann auch ein Meisterschüler sein, der sagt, ich habe vor, in 5 Jahren mich vielleicht selbstständig zu machen oder einen Betrieb zu übernehmen. Und in den meisten Punkten geht es ja nicht darum, jemandem zu sagen, so und so musst du es machen, sondern ja, vielleicht achtest du mal darauf, das könnte eine Chance sein oder so vermeidest du Fehler. Und das eben von Menschen zu hören, die selber schon mal ein Unternehmen geführt haben oder seit Jahren führen, ist, glaube ich, noch wertvoller, als das von irgendwelchen Menschen zu hören, die auf der Bühne stehen und das theoretisch erzählen. Und
ja, also ich hoffe, dass möglichst viele junge Meister auch und auch Nachwuchskräfte zu dieser Veranstaltung kommen, um genau zu erleben, dass es Menschen gibt, die einem den Weg weisen und Mut machen und zeigen, es geht. Weil die, die einem sagen, was alles nicht geht, davon gibt es schon genug.
Das ist in der Tat so. Aber genau, damit beschäftigen wir uns jetzt nicht. Auch darüber könnte man nochmal einen eigenen Podcast machen. Du bist ja einer unserer Stammhörer, was mich sehr freut. Das heißt,
einer eurer Stammhörer.
Ja, wenn ich jetzt sagen würde, jeden Podcast-Folge hören 2 Millionen Menschen, dann wäre es einfach gelogen. Es sind schon ein paar, so ist nicht, aber ich weiß, jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, kannst du aus dem Podcast, also spätestens 2 Tage nachdem die Folge veröffentlicht wurde, kannst du daraus zitieren. Was mich dazu verleitet zu sagen oder zu denken, dass du das regelmäßig machst. Das heißt, ich kann dich nicht schocken, wenn ich sage, es gibt einen HeroCon-Fragenhagel.
Nee, da kannst du mich nicht schocken.
Das macht es für mich jetzt allerdings auch ein bisschen schwerer, weil ich versuche ja auch immer, nicht dieselben Fragen zu stellen. Und nichtsdestotrotz, ein paar werden sich überschneiden, aber trotz alledem, bist du bereit für den HeroCon-Fragenhagel?
Ja, sowas von bereit.
Dirk, was macht für dich ein perfektes Event aus?
Ja, das habe ich, glaube ich, vorhin schon mal ganz kurz gesagt, welche Erwartungen und Wünsche ich habe an ein perfektes Event, ist, dass positive Menschen über positive Dinge reden und daraus positive Energie entsteht. Wenn das aufeinander trifft, ist ein Event in meinen Augen genau das, worum es gehen sollte.
Junge Menschen sollten ins Handwerk gehen, weil?
Weil die Zukunft im Handwerk wenn man die richtigen Stellschrauben dreht, eine goldene ist. Und weil das Handwerk sicherlich von den Einflüssen der KI auch betroffen ist, aber es wird nicht dazu führen, dass komplette Geschäftsfelder von heute auf morgen verschwinden werden. Und deswegen hat das Handwerk eine goldene Zukunft, immer her mit den jungen Leuten.
Wieso macht es aus deiner Sicht keinen Unterschied, ob, ich sag mal, Männer oder Frauen ins Handwerk gehen?
Ich verstehe die Frage schon nicht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Das ist die beste Antwort, die du wahrscheinlich hättest geben können. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich schon jetzt noch ein Gefälle zwischen Männern und Frauen, wenn man sich so...
Es gibt ein Gefälle, aber also wir haben sehr viele... natürlich arbeiten bei uns in der Firma mehr Männer als Frauen, aber wir haben schon sehr viele Tischlerinnen ausgebildet und mir fällt kein Grund ein, warum das nicht geht. Und auch in anderen Handwerksberufen fällt mir kaum noch einer ein. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, Hilfestellungen.
Was glaubst du, warum dieses Gefälle dennoch so stark ist?
Da sind wir wieder dabei, dass wir gar nicht offensiv genug formulieren, wie cool das Handwerk ist und vor allen Dingen auch, dass es völlig egal ist, ob du männlich oder weiblich oder was auch immer bist. Du hast immer eine Chance, dich im Handwerk einzubringen und Spaß und Freude an der Arbeit zu haben. Und ich glaube, das ist einfach nur, weil wir uns immer noch zu klein machen und es dadurch führt, dass vielen Menschen die Möglichkeiten im Handwerk gar nicht so klar sind. Und natürlich es auch Generationen gibt, die mit einem vermeintlichen Bild groß geworden sind, das einfach heutzutage gar nicht mehr passt. Und da müssen wir dran arbeiten, dass sich das immer mehr ändert. Dann wird auch immer mehr die Frage, ist männlich, weiblich überhaupt ein Kriterium, gar nicht mehr da sein. Und dazu gehört dann allerdings auch noch, dass man das, was die Johanna Röhr anschiebt, gleich mitdenkt, weil das ist schon ein Punkt, der sicherlich viele Frauen dazu bewegt, ernsthaft darüber nachzudenken, ob sie sich selbstständig machen oder eine Firma übernehmen oder überhaupt Führungspositionen einzunehmen. Ja.
Beim Thema Nachwuchs, was würdest du jemandem oder einem befreundeten Unternehmer sagen, der sagt, er findet keine Azubis?
Geh in die Schulen und zeig den Menschen, was du machst. Zeig auch über Social Media tolle Bilder von deinen Arbeiten. Das muss kein Hochglanzfotograf machen. Zeig einfach das Ergebnis deiner Arbeit und überzeug auch deine Mitarbeiter davon, dass sie positiv über das Firmenbild und über das Berufsbild reden. Das steckt dann an. Also ich glaube, Freude steckt an.
Ja, der Kollege, den du ja auch kennengelernt hast, Marc, der hat immer gesagt, du kannst Leute nur anzünden, wenn du selber brennst.
Genau.
Und das ist, glaube ich, bildlich relativ eingänglich. Genau. Aber zurück zum Fragenhagel, jetzt geht es wieder Richtung Event. Du bist ja da, man kann sich auch mit dir gerne austauschen, auch direkt offen, ehrlich. Wenn man das machen möchte, findet man dich eher bei der Aftershow auf der Tanzfläche oder an der Theke?
Also irgendeiner hat gesagt, am Stehtisch in der Nähe der Tanzfläche. Aber ich bin eher Theke als Tanzfläche, wenn ich ehrlich bin.
Und tagsüber Currywurst oder Waffel am Stiel?
Currywurst.
Da sind wir im selben Team. Und dann klassisch, wenn du auf der Aftershow, da sind wir gerade, bist du bei Partyschlager oder Oldie but Goldie?
Also das hängt so ein bisschen auch von meiner Stimmung ab. Ich finde die Oldies geil, aber ich höre auch ab und zu gerne mal Rap. Also ich bin da sehr breit aufgestellt. Also mit Musik bin ich sehr tolerant, genau.
Und Abschlussfrage, die wahrscheinlich am schwersten zu beantworten sein wird. Wann wird Werder Bremen das nächste Mal deutscher Meister? Im Fußball, der Herren.
Im Fußball, der Herren. Wie siehst du das? Das ist schon mal Ja, das wäre jetzt wirklich einen ganz langen eigenen Podcast wert, was sich alles ändern müsste in den Strukturen des Fußballs und auch bei Werder Bremen, damit das mal kommt. Ein Aufsichtsratskollege hat damals nach der Wahl gesagt, er möchte gerne, dass sein Sohn noch erlebt, dass Werder deutscher Meister wird, bevor er volljährig wird. Der ist mittlerweile 7 Jahre alt. Also ich hoffe mal, in den nächsten 10 Jahren wird sich da was tun. Aber dann müssen wir sehr viel Mut zu Veränderungen haben im Fußball an sich und auch bei Werder Bremen.
Dirk, das war für dich der etwas individualisierte Fragenhagel. Bei allen anderen ist es leichter, weil einige davon die Fragen nicht so gut kennen wie du. Wir haben ja noch einen Comedian und deswegen vielleicht kann ich dich damit ein bisschen mehr aus der Reserve locken. Wir haben ja, es war so, ich wollte immer mal zu Markus Krebs gehen und das hat sich irgendwie nie ergeben. Und jetzt gab es die Möglichkeit, dass Markus Krebs zu uns kommt und nicht nur mir gute Laune macht, sondern allen anderen. Du wirst die Frage kennen, aber hast du einen Lieblingswitz?
Ich kann mir keine Witze merken. Das ist mein großes Problem.
Ja, faire Antwort. Aber eine Tradition kennst du auch. Also an der Stelle erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich für die Zeit und Fragen und Antworten. Wir haben mindestens 3 Felder, glaube ich, identifiziert, wo wir nochmal einen eigenen Podcast so machen können. Und das Problem ist, je nachdem, also müssen wir gucken, ob das ins konkrete Format kommt oder ob man noch einen Politik-Podcast irgendwann mal aufmacht. Aber ich werde darauf zurückkommen, wenn du denn auch noch magst. Und genau, eine Tradition, unser Gast hat das letzte Wort. Und diesmal auch wirklich. Dirk.
Ja, ich freue mich sehr, nicht nur dich wiederzusehen, sondern hoffentlich auch ganz viele tolle Handwerker, und ich freue mich auch sehr drauf, schon einige von den Podcast-Gästen, die ich bis jetzt nur gehört habe, dann auch mal live zu treffen, und ich bin sehr gespannt und glaube, das wird ein ganz tolles Event und ich freue mich da sehr drauf.
Dirk, herzlichen Dank für die Zeit und an alle, die noch kein Ticket gekauft haben, es sind jetzt wirklich nur noch ein paar Tage, ihr solltet das nochmal überdenken und ändern. Ich freue mich wahnsinnig, möglichst viele von euch zu sehen. An alle, die schon ein Ticket haben, bucht euch euer Programm zusammen. Gerade die Workshops haben limitierte Plätze. Stellt es euch zusammen. Einfach die Vorfreude genießen, schon mal in die Planung zu gehen. Und am Ende, genau, es werden wahnsinnig intensive 2 Tage. Im letzten Jahr sind einige Menschen nach Hause gegangen und konnten beim Gehen nicht mal mehr Tschüss sagen, weil sie völlig überfrachtet waren mit allem. Einfach zu viele Menschen, zu viele Gespräche, zu viel Input. Aber ich glaube, 2 Tage im Jahr kann man das mal verkraften. Und dementsprechend, genau. Ich freue mich wahnsinnig, euch in den nächsten Tagen zu sehen. Und Dirk möchte noch ein letztes Wort
finalisieren. Jetzt muss ich doch noch eben was loswerden, weil ich freue mich natürlich tierisch, dass wir mit dem Mannschaftsbus von Werder Bremen in Bremen starten und dann hoffentlich viele, viele Menschen abholen und aufnehmen können, die mit dem Bus mit mir zusammen dann nach Dortmund zum Stadion fahren. Da fängt das Event eigentlich schon an, geil zu werden.
Unbestritten.
Ja.
In dem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Danach wird es sehr wahrscheinlich wieder eine andere Stimme geben, mit der ich mich abwechsel. Denn der gute Robert wird auf der HeroCon auch die Podcast-Stage moderieren. Das heißt, ein Live-Podcast-Format. Wenn euch das interessiert, auch das wird über die Event-App buchbar sein. Sehr limitierte Plätze, um die 25 werden es sein. Von daher, wenn euch ein Gast interessiert, das werden wir mit ins Programm packen, schaut mit vorbei. Ganz los werdet ihr mich nicht. Ich werde das immer wieder mal einstreuen. Es hat mir bis dahin sehr, sehr viel Freude gemacht. Und genau, jetzt machen wir erstmal HeroCon und danke allen fürs Zuhören und genau, wir sehen uns in ein paar Tagen in Dortmund. Macht's gut. Dirk, danke dir.
Ciao.